Stimmen der Nation.
Stimmen der Nation.
Stimmen der Nation.
Stimmen der Nation.
Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Demokratie braucht Streit. Es diskutieren die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, Hannes Ley, Gründer von Hashtag Ich bin hier, und Professor Andrea Römmele von der Hertie School und Autorin des Buches Zur Sache – Für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Moderatorin ist Dr. Nina Wienkop von der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, die Kooperationspartner dieser Diskussion war.
Ich würde mal anfangen mit einer kurzen Einleitung zum Thema und würde gerne direkt anknüpfen an die Veranstaltung, die es hier vor in dieser Reihe gab. Da wurde nämlich diskutiert über Demokratie braucht Krisen. Auch, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Und ganz zum Schluss hat Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für hessische Friedens- und Konfliktforschung, nochmal ganz stark an alle appelliert und gesagt, wir müssen mehr streiten. Das ist eigentlich der Weg, um unsere Demokratie lebendig zu machen. Agatha Claus und ich haben uns, glaube ich, beide sehr gefreut, weil wir dachten, das knüpft ja perfekt an die heutige Veranstaltung an. Und ich finde, ehrlich gesagt, das reiht sich an Appelle, die ich von verschiedenen MeinungsmacherInnen, MedienmacherInnen kenne, die sagen, wir müssen mehr streiten. Und ich fand, gerade 2019 war das eine sehr, sehr starke Debatte. Es war auch das Jahr, in dem die Zeit ihr Streitressort gegründet hat und wo überall, fand ich, Initiativen entstanden für Streiträume oder wie man wieder Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenbringt. Das heißt, im und explizit ging es ganz oft darum, verschiedene Meinungen wieder ins Gespräch zu bringen. Und das bedeutet ja irgendwie auch, dass es das für unsere Demokratie unbedingt braucht, diese gegensätzlichen Interessen, die sich irgendwie aushandeln. Und es scheint so zu sein, dass wir das alleine irgendwie nicht mehr hinkriegen. Ich finde es insofern verwunderlich, wenn wir schauen auf eine wirklich zunehmende Pluralisierung unserer Gesellschaft auf der einen Seite und aber auch eine oft ja damit einhergehende Polarisierung, die jetzt auch gerade in der Krisenzeit, wie ich finde, nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist. Man fragt sich eigentlich, wir haben doch eigentlich einen Grund auf, vielleicht zu streiten und Konflikte auszutragen. Und deshalb haben wir unsere Zuschauerin vorab gefragt, wie häufig streiten sie eigentlich? Wie ist da eigentlich jetzt nach so einem Jahr Krisenzeit im Lockdown, wie ist da eigentlich so ihr Streitverhalten? Und wir haben sowohl nach dem privaten Streitverhalten als auch nach dem politischen gefragt. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Das kann ich ehrlich so sagen und das ist ja immer der spannende Moment. Denn ich habe erwartet, dass sie sehr viel privat streiten. Ich muss sagen, im Lockdown persönlich könnte ich sehr gut verstehen. Wir sind ja alle auch auf unsere Haushalte beschränkt. Aber tatsächlich streiten sie auch genauso häufig politisch. Und von Ihnen gaben an, dass über die Hälfte ein- oder mehrmals die Woche über Politik streiten. Und tatsächlich 6% sogar täglich über politische Themen. Also ich fand, von meinem Gefühl zumindest, sehr häufig. Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage, das ist mir klar. Ich meine, Sie sind auch bereit, eine Diskussion beizubringen, die um Streit geht. Nichtsdestotrotz, und da schließe ich jetzt an Sie, Frau Römmele, an Ihr Buch von 2019, in dem Sie Bilanz zu unserer Streitkultur ziehen und eigentlich ganz deutlich sagen, wir hätten verlernt zu streiten. Und jetzt frage ich mich mit Blick auf unsere kleine Umfrage, aber auch mit Blick auf diesen anderthalb Jahre dazwischen, diesen Krisenjahr und dem Ausnahmezustand, ob es wirklich immer noch so weit ist, also braucht unsere Gesellschaft weiterhin den Aufruf zum Streiten oder hat sich da eigentlich auch schon ganz schön was verändert?
Die Frage jetzt direkt an mich?
Ja, Entschuldigung.
Genau. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja, bevor ich Ihre Frage beantworte, erst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich, dass ich mit euch allen da diskutieren kann zum Thema Streit. Ja, es hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen was verändert, was politischen Streit anbelangt, was jetzt natürlich auch mit Corona und so weiter zu tun hat, weil glaube ich, jetzt mehr Menschen auch auf die Politik schauen, auch merken, was für Stellschrauben Politik hat, also jetzt auch im positiven Sinne, was Politik bewirken kann. Und Corona ist jetzt ein Thema, das jeden Einzelnen von uns angeht und berührt und beschränkt. Ne? Insofern hat auch jeder Einzelne von uns dazu eine Meinung. Ne? Und Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir, weil jeder Einzelne jetzt eben auch berührt ist, dazu einen klaren Standpunkt haben und den auch in dem kleinen persönlichen Kreis, in dem man jetzt ist, persönlich diskutiert. Also ich merke zum Beispiel, dass ich das erste Mal jetzt auch mit meinem Teenager-Sohn politisch spreche und mich auseinandersetze, weil er jetzt eben, das ist ein Thema, das berührt ihn massiv. Und dazu hat er eine Meinung und da tauschen wir uns jetzt aus. Also über Corona hat auch die politische Debatte wieder Einzug bei uns zu Hause gehalten. Und ich denke, dass wir oder wir sehen jetzt auch in der Politik natürlich zum Glück wieder mehr Reibereien zwischen Regierung und Opposition aufgrund der Corona-Maßnahmen und des immer neuen Aushandelns der Corona-Maßnahmen. Insofern würde ich sagen, ja, wir sehen jetzt wieder mehr Streit.
Ja, vielen Dank. Das ist spannend, dass Sie das so beschreiben. Ich frage mich, inwiefern sich das auch in digitalen Debattenkulturen widerspiegelt. Und Sie können sich wahrscheinlich schon vorstellen, Herr Ley, dass diese Frage an Sie gehen wird. Und zwar, Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass 9/11 und die Berichterstattung oder die Überberichterstattung dieses Ereignisses als auch diese Unfassbarkeit, also dass man emotional so betroffen war, also das, was Sie gerade eigentlich auch bei Corona beschreiben, Frau Römmler, dass uns das irgendwie alle auch betrifft, dass das ganz entscheidend dazu beigetragen hat, wie aber auch radikaler die Sprache wurde und wie diese Übersoll an Berichterstattung in den Medien auch etwas mit der digitalen Debattenkultur getan hat. Als ich jetzt geschaut habe zu Corona, ist es tatsächlich so, dass die Berichterstattung zu Corona 9/11 noch toppt. Also Studien zeigen ganz deutlich, wir haben noch mehr, also noch eine radikalere Form darüber zu berichten und tatsächlich auch noch mehr von der Häufigkeit. Also wir sind quasi noch viel mehr in der in dieser Übersoll-Berichterstattung. Was ist da Ihre Vermutung oder Ihre Annahme? Wie beeinflusst diese Berichterstattung zu Corona jetzt auch unsere Debattenkultur im Netz? Was haben Sie da beobachtet oder was wäre Ihre Erwartung, wie sich das verändert?
Ja, das ist ganz interessant. Es kommt natürlich darauf an, woher man seine Informationen bezieht und woher die Berichterstattung kommt. Und mittlerweile, zumindest das, was wir beobachten seit Jahren, ist, dass sich Meinungen im Netz eher verfestigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch über Verschwörungstheorien nachdenkt oder Fake News, dann kommt man manchmal in Diskussionen rein, wo eine Gruppierung von Menschen eine Meinung vertritt, wo man denkt, wo kommt das denn her? Also man ist schier erschüttert darüber, wie jemand über einen Sachverhalt denken kann. Und dann ist diese Person in der Regel nicht die einzige. Und man kommt sehr schnell in Lagerkämpfe rein. Und das ist etwas, was wir im Netz natürlich beobachten, dass man Streit nicht mehr im Sinne von Meinungsaustausch und danach geht man raus und hat vielleicht eine neue Perspektive bekommen und nähert sich da ein bisschen an, sondern eigentlich trifft man sich irgendwo zur Schlacht, tauscht sich aus, haut Meinung gegen Meinung und dann zieht die Karawane weiter. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild dafür, was gerade in Kommentarspalten abgeht oder in bestimmten Chats in sozialen Medien.
Vielleicht da nochmal die kurze Rückfrage, weil ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht immer so gleich fassbar ist. Dieser Zusammenhang von quasi der digitalen Debattenkultur und unserer quasi alltäglichen, aber auch unserer in der Politik-Debattenkultur. Wie würden Sie da diesen Zusammenhang nochmal sagen? Wie beeinflusst sich das? Ich glaube, Sie haben es schon mal kurz angesprochen, aber es würde mich nochmal interessieren.
Für mich ist erstmal das Netz ein Spiegel der Offline-Welt und natürlich aber auch wiederum ein Medium, was die Offline-Welt dann wieder im Gegenzug auch beeinflusst. Was man aber vielleicht sagen kann als wesentlichen Unterschied, ist zumindest meine Meinung, ist, dass wir im Netz eigentlich mit einer Art Wildwest-Situation immer noch begegnet werden. Also wir haben hier eine Problematik der fehlenden Konsequenz für Regelverstöße. Und damit meine ich jetzt nicht mal Strafverfolgung, sondern damit meine ich auch das Fehlen von Melden oder Löschen von Beiträgen, die grenzüberschreitend sind. Und letzten Endes sicherlich auch das Fehlen von Widerspruch. Also das, was wir, wenn wir uns jetzt hier streiten würden und es würde Grenzüberschreitungen geben, dann würde eine von uns würde jetzt sagen, so, also Moment mal, das geht aber nicht. Und das haben wir im Netz ganz oft nicht.
Ja, Ja, da sprechen Sie etwas an, worauf wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen und auch schon tatsächlich die erste Frage von ZuschauerInnen reinbekommen haben, die ganz spannend ist. Ich möchte aber zunächst Frau Schulze nochmal zu Wort kommen lassen und unbedingt auf etwas eingehen, was hier schon ein bisschen mitschwingt, was ich ganz spannend finde. Frau Gommel, Sie hatten es auch erwähnt mit diesem, wie man berührt ist jetzt. Und bei Herrn Ley schwang das auch ein bisschen mit dieses, es geht irgendwie auch darum, wie Menschen miteinander umgehen. Mir fiel auf in allen drei Ihrer Bücher, das kann ich immer so rückmelden, das war ganz spannend, dass es eigentlich überall sich wiederfindet, das Thema, wir müssen mehr faktenorientiert und sachorientiert diskutieren. Gleichzeitig ist ja auffällig, dass Menschen wie Greta Thunberg, sowie mit ihrer Rede beim UN-Klimagipfel, durchaus auch mit ihrer Wut, mit ihrer Emotionalität auch Menschen mobilisiert und erreicht. Und genauso sehen wir, dass auch gerade leider populistische Antworten, die oft auf der emotionalen Ebene bei Menschen ansetzen, und sehr verkürzte Antworten für hochkomplexe Fragen unserer offenen Gesellschaft eigentlich geben, damit auch immer wieder Erfolg haben. Und ich frage mich so ein bisschen dieses Verhältnis Emotion und Sachlichkeit, also Gefühle und Argumente, wie das eigentlich im Verhältnis steht. Und wenn quasi Streit, also quasi die Spaltung in unserer Gesellschaft entgegenwirkt, weil so ist ja oft die Hypothese, wie emotional oder auch sachlich sollte oder muss er sein? Also wie oder wie kann auch der Spagat gelingen, Menschen auf der einen Seite emotional abzuholen und gleichzeitig aber die Debatte, wie Sie es auch sagen, Herr Ley, in eine gewisse moderate Form, in eine Sachlichkeit zu bringen? Und Frau Schulze, da habe ich sehr viel in Ihrem Buch gefunden. Vielleicht mögen Sie da einmal sagen, wie Ihnen das selber gelingt oder wie Sie das probieren als Politikerin, auch Menschen auf der emotionalen Ebene zu begegnen.
Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass Emotionalität und Fakten sind ja kein Widerspruch. Ich kann ja voller Inbrunst und Leidenschaft inhaltliche Thesen vertreten und die nach vorne bringen. Und gerade Greta Thunberg aus meiner Sicht verbindet die beiden Sachen ja ganz wunderbar. Sie argumentiert ja nicht im luftleeren Raum und ist nur emotional, sondern sie hat die Wissenschaft united hinter, also gemeinsam hinter sich versammelt und ist somit klar und deutlich in ihrer Argumentation. Und ich glaube einfach, dass, ich meine, wir Gesellschaft verändert sich. Wir wissen aus vielen Studien, dass Bewegtbild, das Ton, dass Bilder auf einmal viel wichtiger sind, wie jetzt irgendwie ein 30-Seiten-Text, der bis ins letzte Detail alles ausformuliert hat. Und darum, glaube ich, ist es entscheidend, wenn ich jetzt mit meinem Hut als Politikerin spreche, dass Entscheidungsträgerinnen, egal ob sie in Parlamenten sitzen, ob sie Chefs und Chefinnen von Unternehmen sind oder die Sportverbandspräsidentin, dass man das, was man in die Debatte mit hineinbringen möchte, ja auch gucken muss, dass es beim Empfänger und bei der Empfängerin sozusagen ankommt. Und dass das ja nicht bedeutet, dass ich irgendwie Wissenschaft oder Fakten hinten runterfallen lassen muss, sondern dass ich mich vielleicht zielgruppenspezifischer ausdrücken muss, dass ich in bestimmten Räumen anders diskutieren muss wie in anderen Räumen. Ich sage es jetzt mal vielleicht für meinen Job ausgedrückt, im Innenausschuss des Bayerischen Landtags diskutiere ich mit den Kollegen, sind alles nur Männer übrigens im Innenausschuss, mit den Kollegen der anderen Fraktionen natürlich anders, wie wenn ich eine Instagram-Live-Story mache, wo ich meinen Followern, die im Schnitt sehr viel jünger sind als ich selbst, probiere zu erklären, was wir im Innenausschuss zur bayerischen Grenzpolizei diskutiert haben. Da muss ich sozusagen das Medium verändern, aber die Fakten dahinter können ja trotzdem gleich bleiben und die Emotionalität oder die Art, wie ich das rüberbringe, kann ja dadurch auch etwas angepasst sein.
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Und ehrlich gesagt, einige der ZuschauerInnen haben in eine ähnliche Richtung schon Fragen gestellt. Aber Frau Rommelde, gerne, Sie können auch direkt was darauf antworten.
Ja, ich möchte einfach direkt darauf antworten, beziehungsweise das einfach nochmal ganz dick und rot unterstreichen, was Frau Schulze gesagt hat, dass Emotionalität und Fakten kein Widerspruch sind. Im Gegenteil, ja. Also Emotionalität hat ja auch, ich sage das jetzt mal so salopp, einen gewissen Unterhaltungswert. Ne? Und ja, und darum geht's ja auch. Darum geht's ja auch, wenn wir versuchen Themen und Positionen zu übermitteln. Und ich habe für mein Buch habe ich mir mal so Bundestagsdebatten im historischen Längsschnitt angeschaut, ne? Und was man erkennt da ganz viele Dinge. Eine ganz zentrale Veränderung ist eben die, und das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf, ja, ist so ein bisschen die Überprofessionalität jetzt, die Politikerinnen und Politiker haben, zumindest viele. Und da eben diese Leidenschaft und die Emotionalität zum Teil verloren geht. Ich bin, also in meinem Forschungsleben beschäftige ich mich, Sie haben es in der Anmoderation ja auch schön gesagt, ich habe eine Professur für politische Kommunikation und habe da ein Augenmerk auf Wahlkämpfe, auf Wahlkampfkommunikation. Und beobachte auch die USA sehr engmaschig. Und einen ganz zentralen Vorwurf, den man Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf gemacht hat, ist, dass er komplett unemotional geführt wurde. Sie hat die Fakten aneinandergereiht, aber nicht einmal den Mundwinkel verzogen. Ne? Deswegen, es ist Leidenschaft natürlich auf Basis der Fakten.
Ja, Frau Schulze, gerne. Sie dürfen noch einmal.
Ich wollte da auch kurz einen weiteren Punkt machen. Ich bin ja hier in die Runde jetzt die Politikerin und ich möchte einfach kurz mal aus meiner Sichtweise erzählen. Ich kann das, was Sie, Frau Professorin Rommele, gesagt haben, 100% unterschreiben. Aber da kommen wir dann zu dem Punkt, was Herr Ley vorhin angesprochen hat. Wie wird das dann aufgenommen, wenn du als Frau emotional, deutlich, klar bist? Dann wird es von Teilen der Gesellschaft natürlich auch anders bewertet, wie wenn das ein Mann macht. Ich mache ein einfaches Beispiel, allein aus dem Bayerischen Landtag. Wenn ich vorne am Redepult stehe und als Oppositionsführerin bei der Regierung mal Tacheles rede, was alles nicht klappt, steht ganz oft in der Zeitung, die Schulze empört, sie schreit und schrill und was weiß ich. Hysterisch, wenn das ein Kollege macht, ist es, oh, er haut auf den Tisch, er setzt sich jetzt durch. Und da sind wir bei diesem Spannungsverhältnis. Ja. Frau Professorin Römmele, ich würde Ihnen total unterschreiben, Authentizität ist zentral. Aber weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wenn du mal einen Fehler machst, wenn du nicht 110% irgendwie perfekt, wer ist schon perfekt und was ist überhaupt perfekt, können wir gleich mal weiter diskutieren. Dann sind wir aber auch natürlich in einem Momentum, gerade auch durch das Netz, was nicht vergisst, was durch internationale Netzwerke einen Shitstorm über dich hinwegzieht, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das auszuhalten, beziehungsweise das zu balancieren, sich selber nicht zu verlieren, die Leidenschaft am Thema nicht zu verlieren und gleichzeitig aber auch sich nicht irgendwie ständig per Prügel digital, von Worten kann es ja irgendwann dann auch zu Taten kommen, zu sehen, ist natürlich ein unglaubliches Spannungsverhältnis. Und da haben wir, glaube ich, schon das erste Problem beim Thema Streit, weil ich Streit super finde. Ich finde auch konstruktive Kritik total super. Aber wenn es, so wie Herr Ley gesagt hat, nur noch eine Debatte darum gibt, wer hat Recht, und man nicht in die Debatte hineingeht mit der andere oder die andere könnte vielleicht auch Recht haben, dann es wird so langsam problematisch, auch für die, die am Streit beteiligt sind.
Wenn ich da einmal ansetzen darf, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Diskussion, Frau Römmele, vielleicht danach, ich weiß, Sie haben, das kann ich vielleicht mal in die Runde sagen, ein ganzes Kapitel zum Thema auch Frauen und Streitverhalten und wie das auch dann in unterschiedlicher Form wieder geframed wurde. Ich kann nur sagen, ich habe das selber auch wieder erkannt und auch schon erlebt, weil ich auch meist als sehr emotional oder ich in der Grundschule wurde mir immer gesagt, ich soll nicht so viel mit den Händen reden und das ist alles zu stark und zu doll. Also ich kenne das sehr gut. Deswegen, ich finde es auch eine spannende Debatte. Möchte aber hier nochmal Herrn Ley reinbringen, in die uns quasi keine Frauendominanz hier weiter voranbringt. Und zwar, weil ich finde es ganz spannend, Sie haben gerade Shitstorm schon erwähnt und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Menschen emotional auch eben abzuholen, das ist wichtig, wir sind uns da einig, ich finde das auch sehr spannend. Ich finde gleichzeitig, dass es oft gegeneinander diskutiert wird, deswegen habe ich die Frage hier gerne so reingebracht. Herr Ley, da frage ich mich, wie kann das dann quasi gerade so, wenn wir beim Thema sind, Voraussetzungen des Streitens, wie kann man den sogenannten guten oder fairen Streit, wo man wirklich auch bereit ist, die Gegenseite zu hören, aber sie auch gut abzuholen, wie kann das eigentlich digital gelingen? Also wie kann es gelingen, dass wir auf der einen Seite emotional da auch Menschen abholen, Emotionen zeigen, aber zeitgleich irgendwie es schaffen, in wirklich die Diskussion zu kommen, obwohl es ja, wie wir alle kennen, durch die Algorithmen und Filterblasen erstmal automatisch so ist, dass wir eher mit Gleichgesinnten uns quasi unterhalten und zum anderen ja auch viele Funktionen, seien wir ehrlich, auch jetzt hier oder wenn wir danach auf YouTube dieses Video teilen, ja, man kann dann einfach sagen, I like, I don't like. Ja, es geht ganz einfach, es ist ein kurzer Klick. Also wie würden Sie sagen, kann uns da eigentlich, was sind da Voraussetzungen des guten Streits? Sie haben schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht mögen Sie das nochmal ausführen.
Ja, also ich habe da mal ein Bild für und mein Lieblingsbild dafür ist, man muss sich mal eine Workshop-Situation vorstellen. Und in einer Workshop-Situation habe ich einen bestimmten Zeitraum, eine Stunde oder zwei, wo Menschen miteinander arbeiten. Ich habe ein Thema, ich habe im Idealfall ein Ziel, wird oft vergessen bei Workshops. Dann habe ich eine Moderation für den Workshop. Und das sind eigentlich Grundvoraussetzungen für einen guten zwischenmenschlichen Ablauf, würde ich das mal nennen. Und wenn Sie in den Kommentarspalten unterwegs sind, in den digitalen Medien, dann gibt es in der Regel all das nicht. Das ist oft noch so. Also wenn Sie sich zum Beispiel eine Kommentarspalte auf der Facebook-Seite der Bild-Zeitung angucken, dann sind da 4.000 Kommentare und noch mehrere tausend Subkommentare. Es wird ganz, ganz wenig moderiert, in den seltensten Fällen. Es gibt natürlich so eine Art Schimpfwortfilter, der die schlimmsten Kommentare rausfiltert. Aber da kommt natürlich überhaupt kein Dialog zustande, da gibt es überhaupt keine Zeitbegrenzung, jeder darf sagen, was er will und keiner hält sich an die Netiquette. Also es ist ein totales Chaos und das ist für mich eigentlich so ein Sinnbild für das, was im Netz abgeht und wo man eigentlich ansetzen müsste. Ja, also jetzt sage ich einfach mal Ordnung, ich weiß, es ist oft auch negativ konnotiert, aber so eine Form von Struktur, Zielsetzung, Moderation, man hält sich an bestimmte Verhaltensregelungen und wenn es überschritten wird, dann wiederhole ich mich, auch eine Form von Konsequenz. Und den Leuten beizubringen, wie redet man eigentlich miteinander? Das haben wir nämlich, haben viele von uns nicht gelernt.
Da sprechen wir auch ein ganz spannendes Thema an, was ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste habe, weil ich es unglaublich spannend finde, zu überlegen, wo wir eigentlich unsere Streitkompetenz erlangen. Und ich, ehrlich gesagt, aus Ihrem Buch, Frau Römmele, mitnahm, Sie hatten es, glaube ich, im Vorwort geschrieben, Sie haben das durch die politischen Auseinandersetzungen mit Ihrem Vater gelernt. Das kann ich ehrlich gesagt persönlich auch bestätigen, dass das halt immer ganz gut ist. Aber das geht ja nicht allen so. Und das ist vielleicht eine Frage, die nochmal ganz spannend ist. Also neben dem Elternhaus, was sind eigentlich die Orte, wo sollten wir lernen zu streiten und wo können wir das lernen und wo können wir das vielleicht auch als Gesellschaft nochmal stärker fördern? Weil wir ja immer wieder feststellen, es ist eigentlich wichtig, dass wir miteinander ins konstruktive, aber auch kontroverse Gespräch kommen.
Ja, da sage ich gleich was dazu. Ich möchte aber noch ganz kurz auf die Frauen und den Streit eingehen. Frau Schulze hat es ja ganz richtig dargestellt. Wir werden ja dann immer, wenn wir leidenschaftlich und emotional werden, als hysterisch abgestempelt. Und ich rate oder ich lege jedem, der uns zuhört und zusieht, ans Herz, das TV-Duell aus dem Jahr, ich glaube, vielleicht 2005, 2006, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwischen Nicolas Sarkozy und Ségolène Royal anzuschauen. Zwei französische Politiker, die sich für das Präsidentschaftsamt beworben haben. Der Ausgang ist jedem bekannt. Das Interview, das TV-Duell war der Wahnsinn, ja. Frau Royal ist sehr feminin in dieses Duell gekommen mit einem weißen Kostüm, die Haare sehr gut zurecht gemacht, extrem feminin, hat sich die erste Viertelstunde gut geschlagen und dann wurde es hitzig. Und wir Wahlforscherinnen machen da natürlich dann auch immer unsere Fokusgruppen dazu und so weiter. Und ab dem Moment, als Frau Royal stärker in die Diskussion reingegangen ist, ging die Kurve nach unten. Na? Und ich habe immer dafür plädiert bei meinen Wahlforscherkollegen, wir müssen mehr so Analysen machen, wie Frauen ankommen, auch in TV-Duellen. Und leider ist die Fallzahl einfach so gering, dass sich eine groß angelegte Studie nicht lohnt. Und wenn wir jetzt in der Bundesrepublik die Frauen anschauen, die jetzt in den Top-Führungspositionen sind und auch medial gerade immer unterwegs, dann spielt da die Leidenschaft oder die Emotionalität nicht so eine große Rolle. Also wenn ich jetzt Frau Merkel und Frau von der Leyen anschaue, das ist eine Typsache, klar, aber das nur so zur Ergänzung. Und vielleicht noch was Persönliches. Was habe ich mich gewehrt gegen den Vorschlag des Verlages? Schreiben Sie doch ein Kapitel über die Frauen. Ne? Wollte ich erst nicht, weil ich wollte das überhaupt nicht so aufteilen. Ne? Habe mich dann aber doch irgendwie dazu hinreißen lassen und habe dieses Kapitel Streiten Frauen anders mit ins Buch aufgenommen. Und natürlich streitet jeder anders. Das ist keine Sache zwischen Männern und Frauen, sondern jeder hat seine eigene Diskussionskultur. Jetzt aber zu Ihrer, wenn ich darf, zu Ihrer Frage, wo lernt man überhaupt streiten? Im Idealfall natürlich in der Familie, mit den Geschwistern, mit den Eltern, mit den Nachbarn. Die Vereine spielen da auch eine große Rolle. Ne? Die Schule spielt eine große Rolle. Aber leider ist es ja mittlerweile so, dass das Vereinsleben irgendwie vom Aussterben bedroht ist und so die Individualisierung auch in dem Sektor unterwegs ist. Wir gehen lieber irgendwie in Sportstudios und machen da alleine unser Ding, als dass wir in irgendwelchen Fußballturnen oder sonst was Vereinen sind. In der Schule sollte sowas viel mehr gefördert werden. Sie haben es ja gerade vorhin auch angesprochen, dass ich glaube, in einer ihrer nächsten Folgen ist meine Kollegin Elisabeth Nier von der Hertie-Stiftung auch mit dabei. Und Elisabeth ist unter anderem auch verantwortlich für das Format Jugend debattiert. Also mit solchen Formaten wird sowas ja auch angereichert. Aber klar, die Räume, in denen man streiten lernt, werden eher weniger denn mehr. Oder ich will gar nicht sagen, streiten lernt, aber streiten als was Selbstverständliches ansieht.
Das passt ja auch sehr gut dazu, dass immer mehr quasi eben diese Räume entstehen. Ne? Also man denkt an die Berliner Schaubühne mit dem Streitraum oder hier am Hamburger Thalia-Theater mit der Streitbar. Wir selbst haben eine Streitgesprächereihe auch gestartet, also daran sieht man auch, wir sehen da einen Bedarf. Jetzt würde ich gerne langsam zu den Fragen der ZuschauerInnen kommen, die auch tatsächlich hier ganz rege mit dabei sind. Das freut mich sehr. Und würde gerne die Frage, die auch ganz gut anschließt, weil wir schon über Streitkompetenzen und so weiter diskutiert haben. Was braucht es denn eigentlich, damit Streit gelingt, nochmal ganz konkret? Wie gelingt uns eigentlich eine gelungene Streitkultur? Also was ist das eigentlich? Ne? Ich meine, das begegnet ja mir auch immer wieder, dieses Thema guter oder fairer oder kontroverser Streit. Vielleicht würden Sie, Frau Schulze, da zumindest
mache ich gerne. Ich nenne jetzt vielleicht mal zwei Punkte, die ich persönlich vor allem ganz wichtig finde. Das erste ist für gelungenen Streit, dass jede und jeder, der oder die am Streit beteiligt ist, mit der Haltung da reingeht, der oder die andere kann auch Recht haben. Ich glaube, dass das die Grundlage überhaupt von Zusammenleben ist, dass man erstmal davon ausgeht, vielleicht hat die oder andere, der oder der andere auch noch einen ganz guten Punkt. Let's discuss. Lass uns darüber reden. Und der zweite Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist das, dass es aus meiner Sicht für einen guten Streit gewisse rudimentäre Grundlagen gibt, die wir nicht jedes Mal neu aufholen müssen. Was meine ich damit? Wissenschaftliche 0815 Standardsätze, ja. Also ich kann irgendwie schlecht streiten, wenn jemand, ich mache es jetzt super einfach, der Meinung ist, die Erde ist eine Scheibe. Ich meine, wo fange ich an, wo höre ich auf? Das wird dann schon sehr, sehr kompliziert. Das heißt, ein gesellschaftlicher Konsens, was irgendwie die Basics unseres Zusammenlebens von Wissenschaft, von Realität ist, ist, glaube ich, für einen guten Streit total elementar. Und wenn ich diese beiden Sachen habe, meine innere Haltung, dass die andere Person auch Recht haben kann und ein gemeinsames Verständnis davon, auf welchem Boden wir diesen Streit, diesen Austausch der Argumente beginnen, dann glaube ich, ist schon mal relativ viel gewonnen.
Ja, Herr Lake, gerne sonst direkt im Anschluss, genau.
Ja, ich hab eben an eine Szene aus meinem Studium vor vielen, vielen Jahren nachgedacht. Und zwar habe ich in Skandinavien studiert und hatte dort ein Dialogtraining. Und dieses Dialogtraining, da hatten wir eine Sequenz, da bestand es darin, dass man jemanden aussprechen lässt und bis drei zählt und erst nach drei anfängt anzusetzen und seinen eigenen Beitrag bringt. Das heißt, ich verarbeite sozusagen einmal das, was da gerade übermittelt wurde, und dann kann ich dazu etwas sagen. Wenn Sie sich heute mal Talkshows angucken oder in Gespräche reingehen oder Sie setzen sich mal in einen Workshop oder in eine Gesprächsrunde und warten 3 Sekunden, werden Sie den ganzen Workshop lang nicht zu Wort kommen. Also wir hören einander nicht mehr zu. Es ist nur noch ein Raushauen von Meinung.
Das ist nochmal ein spannender Punkt mit dem Zuhören. Ich gerade auch selber noch mal kurz drüber nachdenke, auch wenn Sie davor schon dran waren, Frau Schulze, hätte ich Lust, dass Sie da noch mal an Sie quasi das weitergeben, wie Sie das eigentlich empfinden im Parlament. Und da reden wir jetzt nicht nur jetzt vom Landtag, wo wir die Reden erleben, das ist das eine, aber auch in Ausschüssen, in Arbeitskreisen, in Arbeitsgemeinschaften. Würden Sie sagen, da wird noch zugehört und eigentlich, also gelingt da noch der Streit in unseren Parlamenten? Ist da die Demokratie lebendig?
Ja, ich würde das schon so sagen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es verschiedenartig diskutiert und gestritten wird im Parlament. Man muss halt da auch immer den Raum betrachten. Im Ausschuss zum Beispiel wird anders diskutiert wie im Plenum. Das ist auch nachvollziehbar, weil das einfach unterschiedliche Zielsetzungen hat. Ein Ausschuss ist dafür da, da gehst du richtig manchmal in die Textarbeit, da wird dann irgendwie um den Unterpunkt 2.3 diskutiert und die einen finden das und die anderen sagen, es fehlt ein und die anderen sagen, aber ein oder muss noch rein. So, das mag für manche Außenstehenden vielleicht manchmal so ein bisschen sein, wow, was macht ihr denn da? Das Plenum, das die große Bühne, ist, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht mehr dafür da, die gegenteilige Fraktion zu überzeugen, weil die Debatte ja schon in den Ausschüssen stattfand, sondern das ist eher, ich sage immer gerne so die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung, die nach außen tritt, wo du als Vertreterin einer Fraktion nochmal deutlich machst, warum man da jetzt ablehnt oder zustimmt oder sich enthält. Da habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht klagen, dass wir jetzt irgendwie debattenfaul geworden sind. Ich glaube einfach, dass sich die Art der Diskussion halt auch verändert hat. Ganz oft höre ich, auch wenn ich Besuchergruppen im Landtag habe, ja, früher, da hat sich Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, die haben sich noch gestritten, da war was los. Ich meine, die Zeit hat sich auch einfach verändert. Also auch vielleicht die Art, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht und so. Und da glaube ich, hat schon ein Parlament auch einen Vorbildcharakter, weil wenn wir über gute Streiten reden, dann sollte das da natürlich möglichst gut funktionieren. Es funktioniert nicht immer super gut, vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber dass dort jetzt kein Streit mehr stattfindet, das würde ich so nicht bestätigen.
Ja, spannend. Parallel muss ich sagen, viele der ZuschauerInnen, würde ich sagen, stimmen Ihnen zu und erwähnen ähnliche Themen. Also erwähnen auch ehrlich gesagt, es kam jetzt mehrfach vor, Wehner und Strauß, aber auch Schmidt und Strauß. Also die Wahlkämpfe wurden auch erwähnt. Wir hatten auch tatsächlich ein kleiner Werbeblock, einen Beitrag einer Kollegin zu dem Thema, zu dem Schmidt-Strauß-Wahlkampf und wie da quasi gestritten wurde. Sie haben schon einiges angesprochen. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Es geht irgendwie um einen Wertekonsens. Es geht um Grenzen, dass wir auch wissen, in welchen Grenzen, also was wir hinterfragen, was wir aber auch als gemeinsamen Basis verstehen. Es geht um eine innere Haltung, wie man in den Streit geht. Es geht aber auch ganz viel darum, dass wir eben mehr wieder zuhören, uns dafür aber eben auch die Zeit nehmen müssen in einer Zeit, die aber sehr schnelllebig ist. Das nehme ich jedenfalls so wahr und wo ja auch oft so wie hier jetzt Kommunikation parallel passiert. Ja, also wir haben den Chat, wir haben parallel das Gespräch und so ist es ja im Digitalen auch ganz oft. Da vielleicht nochmal die Frage an Sie, Frau Römmele, wie Sie das, Sie haben das schon vorhin erwähnt, was es da braucht, dass da auch vielleicht andere Institutionen auch mehr gefragt sind. Sehen Sie zum Beispiel jetzt aus Sicht der Professoren, sehen Sie dort auch gerade an den Universitäten noch genug Räume zum Streiten? Wird da eigentlich noch kontrovers debattiert? Ist das einer der Orte? Und würden Sie sagen, da gibt es auch weiterhin diesen Bedarf und die Lust am Streiten oder hat sich das auch verändert?
Ja, also ich denke schon, dass die Universitäten nach wie vor ein zentraler Ort der Auseinandersetzung und des Streits ist, weil Wissenschaft entsteht ja auch im ständigen Debattieren, Austauschen, Kontroversen und so weiter. Das ist ja auch immer so zwei Schritte vor, einer zurück, aber eben nicht nur die Universitäten, ne, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Und wir, da wollte ich auch noch auf einen Punkt eingehen, den Frau Schulze gemacht hat. Frau Schulze, Sie sagten ja, dass auch im Parlament weiterhin gestritten wird. Ja, aber wenn wir uns jetzt zumindest mal auf nationaler Ebene die letzten 20 Jahre anschauen, dann sind die letzten oder die letzten 15 Jahre anschauen, dann sind diese 15 Jahre geprägt von drei großen Koalitionen. Und große Koalition heißt große Koalition, kleine Opposition, so gut wie keine Opposition phasenweise. Und dann auch noch mit einer Kanzlerin, die als Führungsstil, also die kein auf Kante Führungsstil hat, will ich mal sagen, ne, sondern die eher so von hinten her führt, was sicherlich ein guter Führungsstil ist, aber es ist kein Führungsstil, der jetzt provokant ist oder provoziert. Also wir haben auch jetzt auch in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig Kontroverse gehabt, was natürlich der politischen Konstellation auch geschuldet war.
Ja, ich frage mich hier nochmal, oder beziehungsweise die Zuschauerinnen haben hier einige Fragen nochmal. Ich versuche die gerade etwas zu ordnen. Ich muss dazu erstmal sagen, also quasi, wenn ich mir den Chat und die Fragen angucke, läuft es hier auf jeden Fall auch gut, was das Interesse am Streiten zumindest angeht. Was mitschwingt und was Sie eben auch schon erwähnt haben, was, glaube ich, bei allen Ihrer Infos auch schon drin war, ist die Frage auch, wo sind die Grenzen? Also Sie hatten ja schon das Thema Wertekonsens, aber vielleicht nochmal konkreter, gab es ja einige Nachfragen. Also zum einen, wie unterscheide ich zwischen Meinung und Nachricht? Unterscheide ich auch zwischen Meinung und Fakten? Und aber auch zum anderen, wo sage ich auch, wo ist quasi Schluss? Ne? Wo begebe ich mich auch nicht in das Gespräch rein? Wo habe ich das Gefühl, das bringt nichts mehr und wir sind dermaßen weit voneinander entfernt, gerade wenn es um extreme Ansichten geht? Herr Lenk, vielleicht möchten Sie einstellen.
Das ist ein schönes Thema. Also was man ja ganz oft merkt, gerade in Debatten im Netz, ist die Abwertung und Ausgrenzung von bestimmten Gruppierungen. Und wir kommen da sehr schnell in Antifeminismus, Antirassismus, Antiziganismus, also diese ganzen Themen. Das poppt ja gerade auch in den Debatten so richtig hoch, dass wir sehr, sehr genau darauf achten müssen, welche Worte wir auch benutzen. Also das darf jetzt nicht übersensibilisiert werden, das muss man auch sagen. Also im Moment bestreiten sich da sozusagen bei uns in der Gruppe, bestreiten sich die Leute schon, weil die einen sagen, du musst unbedingt gendern, die anderen sagen wiederum, ja, ne, ich weiß, ich sollte, aber es fällt mir schwer, auch in der Schriftsprache, nehme ich jetzt den Doppelpunkt oder nehme ich das Sternchen? Und dann kommt ganz schnell so eine Diskussion von wegen, ja, du bist sozusagen Antifeminist, weil du nicht genderst. Ne? Und dann entstehen daraus wieder neue Lager. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Also wir haben da gerade so viele Debatten über genau diese Punkte. Also wann benutze ich eigentlich unbewusst in der Sprache gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Das heißt, wir müssen da wirklich genau hingucken. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ganz oft ist es so, wenn ich merke, da hat jemand ein bestimmtes Mindset und das drückt er schon über seine Sprache aus oder bestimmte Überzeugungen, dass ich mich persönlich angegriffen fühle und abgewertet fühle. Und dann wäre ich auch nicht mehr dazu bereit, ins Gespräch zu gehen. Und das haben wir im Netz sehr, sehr stark vertreten mittlerweile.
Vielleicht da kurz die Rückfrage. Was würden Sie denn sagen, wie können wir damit weiter umgehen, weiter verfahren? Sie kennen ja selbst den Vorwurf, den Sie des Öfteren bekommen haben, als Meinungspolizei moderieren. Das haben Sie schon angesprochen. Gibt es weitere Wege, vielleicht auch zu sensibilisieren? Hier wird auch gefragt, Menschen dazu zu befähigen. Wie kann das gelingen? Digital, aber vielleicht eben auch ein Beispiel ist auch zum Beispiel im Kontext von beruflicher Ausbildung. Was würden Sie sagen, braucht es zum Beispiel jetzt für die digitale Debattenkultur ganz konkret an Fähigkeiten oder auch Haltung oder Sprache? Wie können wir das erlangen? Wie können wir das quasi weiter verbreiten?
Naja, ich glaube, im ersten Schritt ist das einen, sich dessen erstmal bewusst zu werden, was bei vielen noch gar nicht der Fall ist. Also das heißt, ich muss mir bewusst machen, dass Sprache ein Problem ist. Und dann komme ich aber auch an den Punkt, wo ich das trainieren muss. Also ich bleib mal bei mir. Wenn ich jetzt einen Text schreibe und versuche zu gendern, dann komme ich schon ganz schön irgendwie in Schlingern. Jetzt versucht man mal zu gendern in einem Beitrag, einem Wortbeitrag, da wird es noch schwerer. Und jetzt muss ich noch darauf aufpassen, dass ich keine Sprache mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nutze. Dann wird es wirklich sehr, sehr komplex. Aber das Ganze ist meines Erachtens, wir können da gar nicht drum rum. Wir müssen da besser werden. Aber das heißt für mich, wir müssen es trainieren und anwenden. Und ich glaube, es ist ganz, das wird noch zu wenig gemacht. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass es ein Problem ist, aber wir trainieren es zu wenig.
Frau Schulze, vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, weil hier wird auch ganz viel nachgefragt, wie wir das einfach, wie gesagt, auch lernen können, außerhalb eben akademischer Blasen. Und inwiefern hier auch eben noch mal die konkrete Frage auch an Sie, die Debattenkultur negativ von zum Beispiel der AfD und anderen RechtspopulistInnen auch beeinflusst werden. Wie schaffen wir es eigentlich auch, Menschen wieder in Anführungsstrichen abzuholen? Ich glaube, Sie erleben das immer wieder. Sie haben die Konfrontation, Sie gehen auch oft in die Konfrontation. Aber was würden Sie sagen, was ist da der Weg und vielleicht auch als Tipps für uns, die wir damit auch vielleicht im Alltag oder eben in digitalen Debatten oder in direkten konfrontiert sind?
Okay, ich probiere jetzt mal meine Antwort so zweigeteilt zu machen. Erstmal, was sind in meinen Augen sozusagen die Grundzüge? Und ich finde, da haben wir ein tolles Buch als Deutsche, nämlich unser Grundgesetz. Da steht für mich eigentlich alles drin, was die Basis nicht nur von unserem Zusammenleben, sondern auch von unseren Debatten sein sollte. Und wenn eben ich diskriminiere oder ich die Würde des eines anderen Menschen abspreche, dann ist das nicht okay. Und da bin ich mittlerweile, das sage ich ganz ehrlich, auch härter geworden. Ich mache jetzt seit über 10 Jahren Politik und ich habe am Anfang vielleicht auch ein bisschen naiv noch so gedacht, hey, das Netz und wenn ich nur hart genug debattiere und dann wird das hier alles so super toll. Und ich bin im Moment mittlerweile stärker, die rote Karte zu zeigen. Also wenn jemand übergriffig wird, wenn jemand den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verletzt, dann habe ich dafür kein Verständnis. Und ich persönlich finde auch, ich muss dafür kein Verständnis haben. Ich muss für Sexismus kein Verständnis haben, für Antisemitismus, für Rassismus. Und ich finde, man kann das dann auch spiegeln. Möglichst ruhig und möglichst sachlich. Herr Ley hat recht, man muss aufpassen, dass man da selber nicht der Puls hochgeht. Aber einfach auch mal rückzuspiegeln, das, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht okay. Ich habe dafür kein Verständnis. Also das ist, glaube ich, Punkt 1. Punkt 2 ist dann natürlich, wie können wir das besser lernen? Und da, glaube ich, kommt der Politik, wie es so schön heißt, schon eine Verantwortung zu, weil wir können ja nicht immer nur sagen, ja, hier die Gesellschaft, die beschmeißt sich mit Dreck im Internet und irgendwie ist alles jetzt doof und dann gibt's hier irgendwie die einen, die Meinungsterror schreien und die anderen, die das andere schreien, sondern aus meiner Sicht muss Politik auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren. Das Netz ist jetzt nun mal da. Das wird auch nicht weggehen. Das ist auch schon länger da. Wo ist aber zum Beispiel Medienkompetenztraining ab der ersten Klasse in den Grundschulen schon? Das bedeutet jetzt nicht, dass jede Erstklässlerin so am iPad sitzen soll, und zwar 6 Stunden am Tag, sondern man kann, da gibt's tolle Pädagoginnen und Pädagogen, schon den kleinsten Basics von Medienkompetenz und Digitalkunde beibringen. Und das muss sich in meinen Augen durch unser Stichwort lebenslanges Lernen, durch unsere Gesellschaft ziehen. Auch wenn du die Schule verlassen hast, in der Ausbildung muss das weitergehen, an den Volkshochschulen, in Sportvereinen, also train the trainers wiederum, ja, Demokratiebildung, Medienkompetenz, das sind so Sachen, die kann und muss in meinen Augen der Staat bereitstellen. Dafür muss mehr Geld und mehr Ressourcen in die Bildung gesteckt werden. Dafür müssen die Budgets dort erhöht werden und da muss natürlich auch die Lehrpläne beispielsweise entrümpelt und angepasst werden. Und dann war ja noch die eine Frage, wie soll man selbst damit umgehen? Ich glaube, Corona ist für uns alle ein lehrreiches Beispiel, weil ich habe es jedenfalls, wahrscheinlich Sie alle auch. Irgendeinen im Freundes- oder Bekanntenkreis hat man, wo man auf einmal vielleicht Töne hört, wo man sich denkt, wow, so antisemitische Sachen von dir hätte ich jetzt nicht erwartet. So, das heißt, da müssen wir jetzt gerade ein sozusagen On-the-Job-Training in irgendeiner Form machen. Und da zeigt ja die Wissenschaft sehr klar, dass es immer noch einfacher ist, Leute zu erreichen, wenn man wenigstens eine persönliche Nähe hat. Ich brech's mal runter. Wenn ich einen Manfred Meyer, der mir bei Facebook schreibt, den ich nicht kenne und mich nicht kennt, der mit einem Mindset da reingeht und mich erstmal beleidigt, wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dass wir uns irgendwie treffen. Wenn das aber eine Bekannte oder eine Freundin oder jemand im Familienkreis ist, ist es einfacher, weil erstmal eine Verbindung da ist, mal nachzufragen. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, nicht sofort irgendwie aus der Tasche die Gegenargumente zu ziehen und erstmal runterdeklinieren, warum das alles jetzt falsch ist und Bill Gates uns nicht alle chippen will und so, sondern einfach mal nachzufragen, vor was hast du Angst oder was beunruhigt dich gerade? Wie geht's dir im Moment? Wie kommst du da drauf? Wo hast du das denn gelesen? Was ist denn das für eine Website? Okay, und wo hast du den Beleg, dass Bill Gates uns alle chippen will? Also die Option der Nähe, glaube ich, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt, sollte man da nutzen, um in der Diskussion und um im Streit zu bleiben. Sorry, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber es waren ja auch mehrere Fragen.
Ja, alles gut. Ich würde das einfach gerne nochmal weiter aufgreifen und tatsächlich eine Frage hier von einem Zuschauer auch reingeben und vielleicht nehmen Sie, Frau Bormüller, die beantworten. Es geht nämlich, ich glaube, Frau Schulze, Sie haben es eben gerade schon angesprochen, es geht darum, Menschen emotional abzuholen, vielleicht zu fragen, was ist gerade, ne, die Sorge, die Angst, glaube ich, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit, das sehr dominierende Gefühl. Davor, glaube ich, haben wir oft das Thema Wut gehabt. Ich würde sagen, jetzt vermischt sich das auch oft. Aber die Frage nochmal, ist nicht Streit gerade dadurch gekennzeichnet, dass man eben nicht aufpasst, welche Wörter man benutzt, dass man eben auch emotional bewegt und wütend ist und dass das ja auch wohin müsste? Jetzt ist die Frage, Frau Rommel, wie sehen Sie das? Sie haben eben dazu geforscht, zur Streitkultur. Wie können wir damit umgehen? Wohin quasi kann es und wie kann es sich äußern? Und was ist hier dieser Konflikt, der angesprochen wird? Wie sehen Sie das?
Ja, ich wurde natürlich auch, als das Buch dann rausgekommen ist, wurde ich ganz oft auf Lesungen oder in Diskussionsforen gefragt, was sind denn Regeln für einen Streit? Was sind Spielregeln? Und ich sag immer, also für mich ist es so, dass je weniger Spielregeln, desto besser. Ja, und ich finde, man muss auch so ein bisschen was aushalten. Also man muss jetzt nicht immer nur mit Samthandschuhen angefasst werden und das kann auch mal so ein bisschen ruppiger zugehen. Das finde ich auch ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Ja, und oft ist es ja so, dass man als Streit auch jemanden gegenüber hat, den man vielleicht auch so ein bisschen kennt. Und wenn der dann sagt, Mensch, blöde Kuh mit deinen komischen Ansichten und ich erkläre dir das mal, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt auch völlig im Rahmen. Was für mich ganz zentral ist, Streit darf nie unter die Gürtellinie gehen, ja. Aber man muss auch ein bisschen was aushalten, ja. Also nicht nur die Samthandschuhe. Streit darf nicht unter die Gürtellinie gehen, muss auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablaufen und faktenbasiert sein. Ne? Dass ich mich zu einer Auseinandersetzung mit jemandem bereit erkläre, der davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe ist, da würde ich sagen, no, da streite ich nicht. Ne? Aber wie gesagt, es darf ruhig ein bisschen hitziger zugehen und je enger die Spielregeln sind, desto weniger kann der Streit atmen und desto mehr ersticke ich auch die inhaltliche Auseinandersetzung, weil darum geht's ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja das Herzstück unserer Demokratie, ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich weiß, da drifte ich jetzt so ein bisschen ab, aber das Wort Streit wird ja von vielen so negativ gesehen. Ja, aber wir haben ja ganz viele Wörter für Streit. Also Auseinandersetzung ist ja schon Streit. Inhaltliche Auseinandersetzung heißt, ich habe zwei unterschiedliche Ansichten, ja, und darüber streite ich oder darüber diskutiere ich, ne? Und ich habe im Buch auch oder wollte ich, habe ich mit ganz vielen unterschiedlichen Begriffen gespielt. Also der Dialekt gibt da ja auch wahnsinnig viel her. Ist toll, wenn man sich mal so ein bisschen, also da, wo ich herkomme, aus Süddeutschland, da hat man auch manchmal ein Händel. Ne? Und da gibt's ganz viel, das ist toll. Aber das wurde mir alles rausgestrichen natürlich und ich habe mir zu Recht und dann ging es eben immer nur um den Begriff Streit. Aber zurück auf Ihre Frage, möglichst wenig Regulierung, damit der Streit im Keim nicht erstickt wird.
Ja, spannend. Ich ich finde es gerade interessant und das wird auch tatsächlich von einigen Zuschauern uns gespiegelt. Es scheint eine gewisse Einigkeit zu bestehen eigentlich, was guten Streit ausmacht. Das ist insofern, finde ich, spannend, dass Sie eigentlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven raufgeschaut haben, aber alle sich einig sind. Es geht um einen gewissen Konsens, es geht um Grenzen, die unter anderem das Grundgesetz legt. Es geht auch darum, eine gewisse Basis zu haben. Es geht um die Haltung, es geht um die Form und um die Sprache. Und das tatsächlich sowohl digital als auch im Parlament, als auch in öffentlichen Diskursen. Ich glaube, das kann man hier schon mal so zusammenfassen. Tatsächlich ist es auch eher, kann man glaube ich heute sagen, eine Podiumsdiskussion übers Streiten und sehr viel weniger dafür gedacht, dass wir uns auch streiten, was aber durchaus auch denkbar wäre. Also da auch gerne der Widerspruch ist hier zugelassen. Genauso aber auch bei Ihren Fragen. Also fühlen Sie sich da nicht eingeschränkt. Wobei ich auch sagen muss, das Gefühl habe ich nicht. Es ist wirklich ein sehr aktives virtuelles Publikum, was mich sehr, sehr freut. Deshalb würde ich auch gerne nochmal, es gibt noch eine konkrete Nachfrage zu dem ganzen Thema Streitkompetenz, was wir jetzt immer wieder angesprochen haben, was nochmal an Sie, Herr Ney, gerichtet ist, wo es darum geht, wie kann man denn außerhalb von linksliberalen akademischen Diskurs es schaffen, Menschen dafür eigentlich zu begeistern, dass sie eben auch bereit sind, neben, sagen wir, einer 40-Stunden-Woche auch Frust, was vielleicht Mindestlohn angeht und so weiter, oder zu schlechter Bezahlung. Sie hatten in Bayern ja auch gerade das Thema dazu, was Pflegekräfte angeht. Also die Konfrontation mit ganz realen ökonomischen Problemen und mit ihrem Arbeitsalltag, dass die sich dann quasi noch dafür begeistern können und bereit sind, in diese Training zu gehen, in vielleicht auch die digitalen Debatten, sich dafür Zeit zu nehmen. Auch das kostet ja viel Zeit. Das habe ich mich schon immer gefragt. Die ganze Kommentierung auf Facebook, auch genauso. Frau Schulze, Sie machen das ja wiederum mit Ihren verschiedenen Kanälen. Also daher die Frage nochmal an Sie konkret, Herr Ley. Wie erreichen wir diese Menschen, die dafür keine Zeit haben und vielleicht nicht in den akademischen Diskursen zum Streit unterwegs sind?
Ja, das ist ganz schön die Frage, weil, muss man sagen, unsere Gruppe, die ja online streitet, sich online engagiert seit 4 Jahren, die macht das tagsüber. Also das heißt, Sie können sozusagen, wenn Sie einen Browser aufhaben und so tun, als ob Sie arbeiten, können Sie nebenbei auch ein bisschen streiten. Das heißt, also digitale Zivilcourage lässt sich natürlich sehr schnell ausüben, weil Sie müssen nicht mal Samstagvormittags zur Demo gehen auf dem Rathausmarkt, sondern Sie sind eh am Rechner. Und wenn Sie merken, irgendwo geht's hoch her in einem sozialen Medium oder unter einem Zeitungsartikel, dann kann man mal eben 10 Minuten lang gegenhalten, seine Meinung sagen. Also ich würde mal sagen, noch nie war es so leicht, Zivilcourage zu zeigen wie heute. Und gerade in den digitalen Medien brauchst du davon viel, viel mehr. Und das ist unabhängig von Bildungsgrad und Beschäftigung und wie viel ich zu tun habe und ob ich im Homeschooling bin. Also ich glaube, da gibt's einen leichten Access im Moment.
Ja, Sie haben das schon angesprochen, die aktuelle Situation, die dazu beiträgt, dass es nochmal ganz anders ist. Genau diese aktuelle Situation treibt aber hier ganz viele ZuschauerInnen auch um, wo es nämlich genau darum geht, und vielleicht hier nochmal eine konkrete Rückfrage an Sie gespiegelt, Frau Römmele. Sie haben ja dafür plädiert, dass man mit Leuten auch vielleicht, die eben gewisse Meinungen nicht vertreten, zum Beispiel vielleicht auch Corona als gar keine Gefahr oder überhaupt nicht als reell wahrnehmen, dass man erst gar nicht vielleicht auch ins Gespräch geht. Und das ist hier die Rückfrage, die hier auch immer wieder kommt. Aber gehen wir nicht ins Gespräch? Also sollen wir hier nicht in die Diskussion gehen? Und trägt das nicht dazu bei, dass immer mehr Menschen sich eben nicht gehört fühlen? Und letztendlich trägt dann nicht Streit, also den Streit, den wir nicht führen, eher zur Spaltung unserer Gesellschaft bei?
Ja, das ist eine kluge und wichtige Frage. Ne? Bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, klar. Also die Zuhörerin oder der Zuhörer hat vollkommen recht. Die Frage ist halt, wie offen solche Menschen dann auch anderen gegenüber sind, ne? Also jemand, der eben sagt, ich diskutiere auf der Grundlage der Fakten. Wahrscheinlich stimmt es. Da darf einem nicht die Puste ausgehen, ne? Ich glaube, das ist einfacher, wenn es jetzt im Frau Schulze hat es ja vorhin gesagt, wenn es jetzt im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis ist, dass man da noch mal leichter einen Zugang kriegt, als wenn es wenn es Unbekannte sind, also dass man da auf der persönlichen Ebene vielleicht nochmal einen anderen Anschluss hat. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, da würden mich auch mal die Erfahrungen von Frau Schulze und Herr Ley interessieren. Ich finde es wahnsinnig schwierig, mit Menschen zu diskutieren, die Fakten dann wegwischen.
Frau Schulze, Sie wurden eben schon erwähnt und tatsächlich, hier kommt auch immer wieder die Frage, da ganz ähnlich, auch Sie erleben das ja immer wieder auch mit rechtspopulistischen Meinungen, sich auseinandersetzen zu müssen. Genau, wann gehen wir da ins Gespräch und wie gehen wir ins Gespräch?
Wie gehen Sie damit? Dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Erstens, ich möchte dem Narrativ absolut widersprechen, dass gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft nicht gehört werden, zu Opfern gemacht werden, ihre Meinung nicht wahrgenommen wird. In Talkshows, im medialen Diskurs, im Netz, ich finde es einfach nicht valide zu sagen, dass diese Gruppen nicht Möglichkeiten haben, ihre Meinung kundzutun. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, da können Menschen auf die Straße gehen in der Corona-Pandemie und von einer Corona-Diktatur reden. Ja, weil das möglich ist in einer Demokratie, zum Glück. Aber diese Menschen müssen halt auch aushalten, wenn man ihnen klar und deutlich widerspricht. Dass, wenn sie über Diktatur reden, sie bitte mal nach Belarus gucken sollen. Da oder in andere Länder. Und darum mag ich, ganz persönlich finde ich immer diese Debatte so ein bisschen schwierig, weil es suggeriert, wie als würden wir in einer Gesellschaft leben, wo nur eine bestimmte Meinung gehört wird. Ich würde es jetzt sogar noch mal ein bisschen zuspitzen und umdrehen. Wo werden denn im Moment viele Meinungen gehört von Menschen, die beispielsweise diskriminiert werden? Die haben nicht ständig irgendwie große Talkshow-Auftritte nach irgendwie Hanau oder Halle, dann geht es immer ganz schnell wieder sozusagen runter. Also da wollte ich jetzt erstmal kurz reinkrätschen und ein Gegenargument bringen. Und der zweite Punkt meiner Antwort zum Thema Umgang mit Rechtspopulisten und Rassisten, da gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde, gewisse Dinge muss ich nicht aushalten und muss ich auch kein Verständnis haben. Wenn jemand den Holocaust leugnet, antisemitisch unterwegs ist, Frauen irgendwie ihr Selbstbestimmungsrecht abspricht. Bei aller Liebe, so, ja, da ist halt dann auch irgendwann mal da finde ich, geht's auch ein bisschen um Selbstschutz. Herr Ley hat es ja vorhin gesagt, es war noch nie so einfach, Zivilcourage wie heute zu zeigen, aber gleichzeitig kann das einem auch richtig emotional belasten, wenn man da ständig in diesen Gruppen sozusagen unterwegs ist. Und das heißt, dieses auch selber in sich ruhen, sich auch Pausen zu gönnen und auch einfach mal auch sagen zu können, nein, ich trage das so nicht mit, deine Antwort ist hier rassistisch und auf dieser Grundlage diskutiere ich mit dir nicht weiter. Das wird vielleicht die Person nicht überzeugen, aber wenn wir übers Netz reden, die vielleicht vielen stillen Mitleserinnen und Mitleser, die sich so ein bisschen denken, wow, stimmt eigentlich. Eigentlich ist das, was der eine gerade geschrieben hat, richtig krass. Gut, dass es mal jemand auch in Relation stellt. Das heißt, da darf er, glaube ich, dann schon auch mal die rote Karte zücken, sage ich als Handballerin.
Frau Rommel, Sie wollten darauf nochmal,
oder Herr Weg? Ja, ich wollte da ganz kurz auch nochmal das, was Sie gesagt haben, Frau Schulze, mit der Frage, die aus dem Publikum kam. Ich sehe das ja ganz genauso, aber trotzdem, diese Frage, die da kam, challenged es ja auch ein bisschen, ne? Also wenn man sagt, man macht es dann nicht, ist es dann so, dass wir den Graben vergrößern, dass das praktisch die Polarisierung noch weiter nährt?
Frau Schulze, wollen Sie darauf direkt antworten?
Oder erst der Herr Ley, dann gerne ich nochmal.
Herr Ley, gerne.
Frau Schulze, gerne, wenn Sie direkt darauf antworten wollen. Ich wollte nochmal was zu Ihrer Ausgangsfrage sagen, Frau Römmeler, nämlich wie findet man eigentlich noch zusammen oder finden wir überhaupt noch zusammen? Aber das kann ich dann gleich im Anschluss machen.
Also meine These, die ich in den Raum stellen würde, ist ja eben die, dass wir nicht davon reden können, dass gewisse Meinungen bei uns irgendwie nicht gehört werden. Meine These ist die, dass du deine Meinung sagen kannst, aber du musst halt auch aushalten, wenn ich sie nicht teile und das dann auch dir deutlich sage. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in gesellschaftlichen Momentum vielleicht sind, wo Widerspruch oft als persönliche Beleidigung angefasst wird, weil man irgendwie in seiner individuell sich irgendwie angegriffen fühlt. Und da komme ich wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Guter Streit bedeutet halt auch, dass ich mit einer Offenheit da reingehe, dass der oder die andere auch Recht haben kann. Und wenn aber ein Diskussionsteilnehmer da gar nicht so gar nicht in diese Diskussion reingeht und dann sich gar nicht mal auf den Basics unseres Zusammenlebens befindet, weil er eben den Holocaust leugnet oder antisemitisch ist und dann vielleicht noch unwissenschaftliche, bewiesen unwissenschaftliche Sachen formuliert, I'm sorry, dann ist vielleicht ein Spiegeln, kann dann vielleicht auch mal hilfreich sein, in der Hoffnung, dass, manchmal ist es ja so, nach einer Debatte muss man mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen denkt man sich, oh Gott, eigentlich stimmt schon, was da gesagt wurde. Vielleicht ist das dann der gewünschte Effekt.
Ja, ich würde mal ganz kurz zurückkommen auf diese Frage von Frau Römmele, ob man denn überhaupt noch zueinander findet in manchen Fällen. Und ich glaube da, also diese Diskussion, die führe ich gerade auch täglich mit meiner Freundin und Frau Schulze, Sie haben es eben gesagt, so, wir haben ja unser Grundgesetz, ne, das müsste eigentlich die Basis sein, auf der wir uns verhalten, auf der wir diskutieren, auf der wir streiten, sozusagen die Netiquette der BRD. Und gleichzeitig habe ich aber auch vor einiger Zeit einen Podcast gehört, zur Krise der Aufklärung, und wo wir wirklich an einen Punkt mittlerweile kommen, wo Wissenschaft, wo Fakten, wo Wahrheit, so wie wir das verstanden haben in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch ein paar hundert Jahren, nicht mehr der gemeinsame Konsens sind. Also wir haben mittlerweile, und das habe ich auch im Bekanntenkreis, jemanden, der ist so abgedriftet, da kommt man nicht mehr ins Gespräch. Und jedes Mal, wenn man versucht, überhaupt noch rational, logisch, wissenschaftlich mit Fakten daherzukommen, dann sagt er, du bist doch völlig verbrämt und du verstehst die eigentliche Wahrheit nicht. Ich habe hier eine Geschichte, die hält da einen alternativen Fakt dagegen und ich habe auch eine Logik dafür. Also da stehen mittlerweile Weltbilder gegeneinander. Und da komme ich gar nicht mehr in den Streit, da komme ich nicht mehr in den Dialog. Und das höre ich gerade von ganz vielen Leuten in meinem Umfeld, dass sie diese Frustration gerade auch haben und überhaupt kein Lösungsmodell dafür finden.
Das will ich gerne nochmal aufgreifen, das Thema in den Dialog, kommen aber nochmal mit einer anderen, mit einer Vorausschau meinerseits und unsererseits gemeinsam auf dem Podium zu diesem super Wahljahr, was quasi uns bevorsteht. Ihnen zwar nicht, Frau Schulze, Sie müssen nicht in den Wahlkampf gehen, aber wir haben ja mit 6 Landtagswahlen, 2 Kommunalwahlen und der Bundestagswahl und das Ganze in einer Zeit, wo ja der, sagen wir, klassische, auch den Sie oft beschreiben, Frau Schulze, als ganz wichtig, Haustürwahlkampf oder auch man kennt das, die Wahlkampfstände an der U-Bahn, also diese Situation, diese Orte, wo eigentlich der Dialog entsteht, ne? Wo genau dieses, wo es darum geht, vielleicht Menschen auch zu erreichen, die man sonst nicht erreicht, wo man vielleicht in die Gespräche kommt, im besten Fall, wenn die Grenzen nicht oder die Gräben nicht, was Weltbilder angeht, wie Sie es gerade sagten, Herr Ley, noch nicht zu weit auseinander sind. Da frage ich mich jetzt einfach und würde gerne einmal vielleicht mit Ihnen anfangen, Frau Schulze, auch wenn Sie selbst, wie gesagt, jetzt nicht die Herausforderung haben, in dieser Lockdown-Zeit einen Wahlkampf zu gestalten. Aber wie ist es eigentlich möglich, gerade wenn wir wissen, Plattformen wie Facebook haben in der Vergangenheit oft eine große Rolle gespielt bei Wahlergebnissen und die auch durch Trolle und anderes mit beeinflusst. Wir haben jetzt einen Wahlkampf, der wahrscheinlich der digitalste der Bundesrepublik werden wird. So würde ich das mal vorausschauen. Was meinen Sie, was braucht es da? Wie können wir quasi hier noch inhaltlich in die direkte Auseinandersetzung gehen und vielleicht auch gerade mit Blick auf ältere Generationen, die vielleicht nicht so digital affin sind, auch diese zu erreichen?
Ja, als Bayerische Grüne mache ich natürlich dieses Jahr auch Wahlkampf, denn auch in Bayern gibt es eine Bundestagswahl. Und wir sind natürlich als Partei, so wie alle Parteien, auch jetzt schon eifrig in den Vorbereitungen, wie wir diesen Wahlkampf unter besonderen Bedingungen und unter erschwerten Bedingungen pandemiekonform gestalten können. Und ja, ich glaube, er wird sehr, sehr digital sein. Da würde ich jetzt zum einen die sozialen Netzwerke, worüber noch mal mehr informiert wird. Aber eigentlich jede Partei hat ja jetzt schon auch gute Erfahrungen damit gemacht. Die analoge Town Hall, wo man sozusagen im Gasthaus zusammenkommt und Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort steht, ins Digitale zu verlegen. Wir Grüne machen das regelmäßig und auf der positiven Seite kommen jetzt oft Leute, die davor bei der analogen Town Hall im Wirtshaus nicht kamen, Zum Beispiel hatte ich erst vor ein paar Tagen eine Debatte, da war eine junge Frau, die gesagt hat, sie ist alleinerziehend. Sie hat abends einfach auch nicht den Geld für so Babysitter und sie ist politisch super interessiert, aber sie hat es bisher noch nie geschafft, in eine öffentliche Veranstaltung zu gehen, weil das dauert immer so lang, ihr beginnt um 18 Uhr, dann seid ihr um 22 Uhr irgendwie immer noch nicht fertig. Und jetzt ist es super, ihr Kind schläft nebenan und sie kann jetzt hier digital teilhaben, Fragen stellen und mitdiskutieren. Also ich glaube, das wird sozusagen zunehmen. Und darüber hinaus werden natürlich Parteien auch im öffentlichen Raum sichtbar sein. Die gute alte Postwurfsendung, wo du dann auch Kontaktdaten angeben kannst, wenn sich jemand Nachfragen hat, wird es in meinen Augen weitergeben. Und je nachdem, wie sich jetzt der Sommer entwickelt, wenn wir gemeinsam schaffen, die Pandemie etwas niederzuringen, wird es ja auch wieder die Möglichkeit sein, sich draußen zum Beispiel mit Abstand zu treffen, wo man in die Diskussion kommen kann. Also ich sehe da jetzt, ich bin da jetzt nicht super, also ich bin da jetzt schon positiv gestimmt, dass wir Wahlkampf erleben werden, dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt auch geübt in digitalen Formaten und darum kann ich auch nur alle appellieren, wir wirklich alle Abgeordneten und auch Menschen, die für die Parlamente kandidieren, die stehen natürlich auch zur Fragen zur Verfügung. Man kann einfach mal eine Mail schreiben, man kann einfach mal anrufen. Man, also da probierten ja auch Parteien, alle Parteien auch immer sehr niedrigschwellig anzusprechen. Und wie immer im Leben ist es eine Bring- und eine Hohlschuld.
Ja, vielen Dank. Das sind nochmal spannende Gedanken mit Blick auf die Zeit. Vielleicht noch ein kurzes Statement jeweils von Ihnen, Frau Rommele, und danach von Ihnen, Herr Lehmann.
Ja, ich möchte ganz kurz noch auf das, was Frau Schulze gesagt hat, eingehen. Ich gehe da so halb mit, aber auch nur halb, ja. Natürlich verlegen die Parteien jetzt viele ihrer Veranstaltungen auch ins Netz, aber was fehlen wird, sind die ganz zentralen Zufallsbegegnungen. Ne? Wenn die Nachbarin, die sich eben nicht so arg für Politik interessiert, auf den Markt geht und dann von am Stand halt festgehalten wird und auf einmal 10 Minuten ein politisches Gespräch führen wird. Das ist das eine. Und bitte nicht vergessen, ich sitze gerade in Baden-Württemberg, die guten alten Plakate. Ich habe gestern gehört, dass doppelt so viele Plakate geklebt werden wie in der letzten Landtagswahl. Also wie gesagt, dass in diesem digitalen Zeitalter das gute alte Plakat nochmal eine Rolle spielen wird, finde ich schon ganz beachtlich. Aber die Auseinandersetzung oder der Wahlkampf in der sogenannten Distanzdemokratie wird extrem spannend sein zu beobachten.
Herr Ley, möchten Sie dazu vielleicht noch ein Abschlussstatement bringen?
Ja, vielleicht ganz kurz. Also wir haben ja, ich bin hier 2016 gegründet und das war halt circa ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl. Und wir konnten beobachten, wie professionell die AfD Online-Marketing gemacht hat und Online-Wahlkampf und wie gut die das damals schon drauf hatten. Bin sehr gespannt, wie das jetzt in diesem Jahr abgehen wird und kann den anderen Parteien, und habe da auch schon Gespräche geführt mit einigen Vertretern, auch wirklich nur ans Herz legen, dorthin zu gehen, wo die Leute sind im Netz. Weil das ist immer so der Fehler, dass man sagt, okay, jetzt machen wir mal Einzel-Events und dann sind da 50, 80, 100 Leute. Aber wenn Sie, wie gesagt, mal so in so eine Kommentarspalte reingehen von der Bild-Zeitung und da sind 4000 Kommentare von Lesern, die sich da betteln, und da sind die Parteien gar nicht vertreten. Wissen Sie, da ist eigentlich der digitale Marktplatz. Und da muss man auch rein.
Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Abschlussstatement und rundet jetzt auch nochmal die Podiumsdiskussion ab. Wir haben, glaube ich, über verschiedene Themen gesprochen, darüber, dass wir wieder mehr streiten sollen. In gewissen Grenzen, mit einem gewissen Wertekonsens, aber auch mehr zuhören. Und da gab es hier von einem Zuschauer ein ganz schönes Zitat, was ich jetzt nehme als auch Abschlusszitat von Helmut Schmidt, der wohl sagte, ich habe nur die Absicht, 3 Sätze zu reden und ich bitte mich ausreden zu lassen, noch habe ich Recht, hier zu reden. Sehr spannend. Es ging ja auch immer wieder darum, zuzuhören, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und das ist vielleicht mein Appell, ein wenig ungewöhnlicher Appell vielleicht für eine Endmoderation. Also streiten Sie wieder mehr, hören Sie aber auch mehr zu, lassen Sie Argumente zu und schauen Sie vielleicht auch, wie sich der ein oder andere Standpunkt darum verändert.
Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.